SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
Auch bei uns ist die aktuelle Hochwasserlage heute nochmal Thema mit Blick auf die finanziellen Schäden, die so eine Naturkatastrophe verursacht. Zum Beispiel 12 Milliarden Euro waren das bei der bisher schlimmsten Überschwemmung in Deutschland, dem Elbhochwasser von 2002. Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, ZEW, hat eine Untersuchung vorgelegt, nach der einkommensschwächere Haushalte von Hochwasserschäden viel stärker belastet sind als Vermögende. Sie wohnen zwar kleiner und haben absolut gesehen geringere Schäden, aber sie müssen prozentual von ihrem Einkommen viel mehr Geld für Reparaturen ausgeben. Details dieser Untersuchung beleuchte ich mit dem Autoren Dr. Daniel Osberghaus vom ZEW, der seit vielen Jahren auf diesem Gebiet forscht. Guten Tag, Herr Osberghaus.
Guten Tag.
Ja, dass die einkommensschwächeren Haushalte überproportional betroffen sind von den Schäden, liegt das unter anderem daran, dass die einfach kein Geld haben für teure Versicherungen, wie zum Beispiel gegen Elementarschäden?
Ja, genau. Das ist ein Ergebnis unserer Studie. Also es liegt tatsächlich daran, dass die Hochwasserversicherungen, die laufen in Deutschland unter dem Namen Elementarschadenversicherungen, die sind, muss man ja kostenpflichtig dazu buchen zu seinem Versicherungsschutz für Wohngebäude oder Hausrat. Und das machen de facto einfach weniger Leute mit wenigem Einkommen in Deutschland, mit geringem Einkommen. Und dadurch haben diese Haushalte auch weniger Versicherungsschutz und haben dann im Endeffekt größere Hochwasserschäden selber zu tragen.
Wie sieht es denn mit Schutzmaßnahmen an den Immobilien aus? Also zum Beispiel der klassischen Rückstauklappe, damit das Haus, die Wohnung nicht vollläuft. Sowas fehlt dann vermutlich da auch öfter.
Ja, genau. Also das ist der zweite wichtige Baustein einer Eigenvorsorge gegen Hochwasser. Und auch hier kann man beobachten in unseren deutschlandweiten Daten, dass die Verbreitung dieser Vorsorgemaßnahmen in den ärmeren Haushalten deutlich geringer ist. Also Rückstauklappen ist ein Beispiel oder andere Wasserbarrieren an Kelleröffnungen oder Fenstern. Das ist besonders eklatant dann, wenn die auch noch in einem Hochwasserrisikogebiet leben. Und auch beim Thema Versicherung ist es dann zum Beispiel so, dass dort die Versicherungsbeiträge ja dann auch höher sind und dort der Effekt für die ärmeren Haushalte nochmal stärker auftritt.
Sie haben Hochwasserrisikogebiete angesprochen. Spielt denn die geografische Lage auch eine Rolle? Also ziehen ärmere Haushalte tendenziell eher dahin, wo sie vor Umwelteinflüssen weniger geschützt sind, einfach weil es günstiger ist?
Ja, in manchen Ländern scheint das so zu sein. Also es gibt Studien für US-amerikanische Städte, wo das so gezeigt wurde. In unseren deutschlandweiten Daten sieht man das allerdings nicht. Also wir finden keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Hochwasserrisiko und also am Wohnort des Befragten oder des Betroffenen und dessen Einkommen.
Wäre eine mögliche Schlussfolgerung Ihrer Untersuchung, dass, ich sage mal jetzt, eine Klimaschutzversicherung zum Beispiel genauso verpflichtend vorgeschrieben wird wie eine ganz normale Haftpflichtversicherung?
Tatsächlich gibt es die Diskussion, ob man eine verpflichtende Elementarschadenversicherung für Wohngebäude einführen sollte in Deutschland. Es gibt in anderen Ländern Versicherungspflichten für Elementarschäden oder auch andere Systeme. In Deutschland haben wir einen freien Versicherungsmarkt und es sind zurzeit ungefähr 45% der Wohnungseigentümer versichert gegen Elementarschäden. Und nur 30% der Hausratsversicherungsverträge haben diesen Elementarschadenschutz. Wenn jetzt so ein Ereignis passiert wie jetzt gerade, dann zeigt sich eben, dass doch viele Haushalte nicht versichert sind. Und es entsteht schnell der Ruf nach staatlichen Entschädigungszahlungen. Also aus meiner Sicht ist schon aus der Politik heraus zu überprüfen, ob es nicht an der Versicherungssituation in Deutschland nochmal Änderungen geben sollte in Richtung Pflichtversicherung oder einen staatlich regulierten Katastrophenhilfefonds, der vorab Regeln festlegt, wie die Auszahlung aussehen soll.
Sie haben eben von Katastrophenhilfe gesprochen. Jetzt ist es bei uns ja so, dass bei solchen Katastrophen sehr schnell die Länder oder der Bund eingreifen. Rheinland-Pfalz hat gestern 50 Millionen Euro Soforthilfe versprochen. Sie sagen, das kann aber auch einen negativen Effekt haben. Welchen denn?
Ja, genau. Also vor allem langfristig kann das den Effekt haben, dass die Erwartung bei Haushalten entsteht, dass ja der Staat im Schadensfall dann schon eingreifen wird. Und dadurch werden die Anreize zur Eigenvorsorge, auch zur Versicherung, eben untergraben. im Endeffekt ist es dann auch so, dass die Leute, die vorgesorgt haben und eine kostenpflichtige Versicherung abgeschlossen haben, am Ende de facto etwas benachteiligt werden gegenüber denen, die nicht vorgesorgt haben, aber dann Geld vom Staat bekommen.
Daniel Osberghaus vom ZDW. Einkommensschwächere Haushalte werden durch Hochwasserschäden besonders stark belastet. Gleiches Element, Wasser, anderes Problem. Die Weltmeere sind zunehmend leer gefischt. Ein Grund dafür ist das Geld, sind die Subventionen, die Fangflotten vieler Länder gezahlt bekommen, zum Beispiel für Treibstoff. Das ist ein wirklich klassischer Teufelskreis. Die Fischbestände sinken, damit sich die Fischerei noch lohnt, wird subventioniert und dadurch sinken die Bestände weiter. Nach einer Marathonsitzung in Genf haben sich die Länder der Welthandelsorganisation in der vergangenen Nacht zum ersten Mal angenähert bei diesem Thema. Ob das für eine wirkliche Kehrtwende reicht, erklärt unser Schweiz-Korrespondent Dietrich Karl Meurer.
Seit nun schon 20 Jahren beraten die Mitglieder der Welthandelsorganisation über eine Eindämmung solcher Subventionen. Ohne Erfolg. Doch nun gäbe es eine Annäherung auf dem Weg hin zu einem entsprechenden Abkommen, zeigte sich WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala nach dem Sitzungsmarathon optimistisch.
We were looking for the political guidance.
Wir haben nach dem politischen Willen und Unterstützung gesucht, um voranzukommen. Und zum ersten Mal in 20 Jahren haben wir einen Text, der von allen Ministern und Delegationsleitern der 128 Mitglieder, die wir heute haben, vereinbart und abgesegnet wurde. Die Verhandlungen bezeichnete die seit März amtierende WTO-Chefin, die stets durch ihre farbenfrohe, traditionelle Kleidung ihrer Heimat Nigeria auffällt, als Erfolg.
We couldn't have wished for
Ein besseres Ergebnis hätten wir uns nicht wünschen können, denn es bedeutet, dass wir nun die nächsten Schritte angehen können. Der auf dem Tisch liegende 8-seitige Entwurf des Abkommens listet eine Reihe von Verboten für Subventionen auf. Vorgesehen sind auch Ausnahmen für ärmere Länder. Die Bedingungen dafür müssen jedoch noch ausgearbeitet werden. Trotz aller Zustimmung, nach wie vor gibt es eine Reihe von Differenzen. Viele der Delegationen verlangen, dass der Text angepasst wird. Das räumte Ngozi Okonjo-Iweala ein. Aus den Einsprüchen ergibt sich, dass die Mitgliedstaaten bereit sind, den Text als Grundlage für weitere Verhandlungen zu verwenden. Das lässt sich daraus ableiten, dass sich viele Fragen auf den Entwurf bezogen. Es gibt Lücken, die gefüllt werden müssen und Differenzen, die die Mitglieder überbrücken müssen. Die EU etwa fordert Ausnahmen für staatliche Beihilfen, wenn Fischbestände gleichzeitig geschützt werden. China, das Land mit der weltweit größten Fischfangflotte, gilt in der WTO als Entwicklungsland. Daher würden ihm Ausnahmeregeln zustehen. Die USA zum Beispiel fordern aber, dass Peking auf Sonderrechte verzichtet. China zeigt sich dazu nicht bereit. Ziel ist es, im Dezember auf der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation das Abkommen zu verabschieden. Dafür muss bei der WTO Einstimmigkeit erreicht werden. Ob das gelingen wird, ist jedoch ungewiss, nachdem sich die Verhandlungen nun schon 2 Jahrzehnte hingeschleppt haben. Der Verhandlungsführer Santiago Wills, der Botschafter Kolumbiens, gab sich aber zuversichtlich und erinnerte daran, wie notwendig eine Einigung ist.
20 years has been long enough. And if we continue for another 20 years, there won't be any fish left.
20 Jahre ist lang genug. Wenn wir 20 Jahre weiter verhandeln, gibt es keinen Fisch mehr. Dietrich Karl Meurer, Zürich.
Trotz diverser Probleme, wie zum Beispiel den fehlenden Elektronikchips, die Autobranche erholt sich flächendeckend schneller von den Pandemiefolgen als gedacht. Das belegen auch neue Zulassungszahlen des Europäischen Herstellerverbandes ACEA für den vergangenen Monat.
Im Juni sind in der Europäischen Union gut 10% mehr Pkw zugelassen worden als im Vorjahresmonat. Damit steigen die Zulassungszahlen nach dem Einbruch wegen der Corona-Pandemie weiter, allerdings etwas langsamer als in den vergangenen Monaten. Besonders stark war der Zuwachs nach Angaben des Europäischen Herstellerverbandes ACEA in Deutschland. Dort legten die Neuzulassungen um ein Viertel zu. Danach folgen Spanien und Italien. In Frankreich dagegen gingen die Zulassungszahlen zurück. Unter den deutschen Autoherstellern fuhr die Volkswagen-Gruppe ein Plus von 22,5% ein. BMW erzielte einen Zuwachs von 16%. Bei Daimler gingen die Neuzulassungen um 11% zurück. Beim französischen Renault-Konzern um 18%. In der ersten Jahreshälfte wurden laut ACEA in der EU knapp 5,4 Millionen Neuwagen verkauft. Das ist ein Anstieg um 25% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, liegt aber immer noch deutlich unter dem Absatz vor der Krise. Jakob Mayer, Brüssel.
Eine ziemlich turbulente Börsenwoche geht zu Ende. Wir hatten viele Kursschwankungen. Zum Schluss geht's für den DAX nochmal ein Stück nach unten.
Das hat viel mit den wieder steigenden Pandemiezahlen zu tun. Nicht nur hier bei uns, auch in vielen anderen Ländern. Ein weiteres Problem, das sind Lieferengpässe. Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft rechnet wegen der teils immer noch unterbrochenen Lieferketten mit weiter steigenden Preisen. Das wiederum könnte auf mittel- oder längere Sicht hin dazu führen, dass die Konjunkturerholung immer wieder Rückschläge einstecken muss. Dabei gibt es durchaus gute Unternehmensnachrichten. Porsche und Audi beispielsweise berichten von guten Geschäften im abgelaufenen Halbjahr. Der Technologiekonzern Jenoptik hat ein Rekordquartal hinter sich und hat daraufhin seine Jahresprognose angehoben. Auch der Sportartikelhersteller Puma blickt zuversichtlich in die Zukunft. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Und zum Handelsschluss hat sich der DAX doch noch ein bisschen erholt. Er steht jetzt bei minus 0,6%. Das sind 15.540 Punkte.